Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Als ich vorhin die Lieder so hörte, auch, ich glaube, wir singen von Jesus, ne? Das haben wir, glaube ich, gesungen. Da fühlte ich mich richtig zu Hause, weil wir haben früher auch so Lieder gesungen in der Familie. Dann hat jeder seine Geige genommen und Klavier, Gitarre und Cello. Und als Familie, wir waren 7 Kinder und noch Opa und Oma dabei und natürlich 2 Eltern, und wir haben gerne Musik gemacht, genau diese Lieder, und das hat mich so erinnert, und da fühle ich mich richtig so zu Hause. Habe ich einfach so gespürt. Ja, das ist so das Wichtigste. Wir singen für Jesus, wir singen für ihn. Zu seiner Ehre, wir wollen ihn mit unserem Leben anbeten. Und Jesus Christus ist die Mitte. Er ist der, der ans Kreuz ging, der für uns alles gab. Wie viel mehr kann man geben, als was Gott in Jesus gab? Es gibt nicht mehr. Er ist alles. Und wer das einmal begriffen hat und wer den Namen Jesus angerufen hat, den einzigen Namen, in dem wir gerettet werden sollen, der weiß, dass er ewiges Leben hat. Der ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Der ist von neuem geboren. Und das ist das allergrößte Wunder, das ein Mensch erleben kann, dass er von neuem geboren wird, dass er neues Leben hat, dass er auf einmal weiß, Gott ist mein Vater. Und ich bin sein Kind. Das ist eine Freude, die kann uns niemand nehmen, auch wenn Leid kommt. Ich hatte vor nicht langer Zeit auch so einen ziemlich schlimmen Leidfall sozusagen in der Familie. Unser vierter Sohn ist verstorben mit 24 Jahren, und das hat uns ganz, ganz tief natürlich getroffen, meine Frau noch viel mehr. Und ich habe erlebt, auch persönlich, dass dann die Freude am Herrn das Leid und das tiefe Loch, das entstanden ist, überdeckt. Und dass die Freude und die Hoffnung auch auf die Ewigkeit, die Freude, ihn wiederzusehen, weil Raphael war wirklich ein Kind Gottes. Er wollte nichts mehr und nichts sehnlicher als diese Gemeinschaft mit Jesus. Ich weiß, ich werde ihn wiedersehen. Und diese Hoffnung, auch die Freude, die wir jetzt schon hier in diesem Leben an Jesus haben dürfen, die ist es, die alles überdeckt und die letztendlich dann auch, ja, würde ich mal sagen, mein Gefühlsleben bestimmt. Und manchmal kommt dann so ein Schmerz, aber dann merke ich wieder, wie auch die Freude an Jesus überhand nimmt. Und ja, die Bibel sagt, die Freude am Herrn soll unsere Stärke sein. Und wenn man das auch an den Christen sieht, ich bin Dienstag, der Mittwoch früh zurückgekommen von Äthiopien, und wie wir gesehen haben, wie verfolgte Christen strahlen, obwohl sie ganz Furchtbares erlebt haben, wie sie strahlen, auf der einen Seite vielleicht noch manchmal weinen müssen, weil sie traumatisiert sind, aber auf der anderen Seite wieder lächeln können, so eine Freude im Gesicht, dann weiß ich, das ist fast so etwas wie ein Gottesbeweis. Wie kann man sich freuen angesichts so furchtbarer Erlebnisse? Nur Jesus, die Hoffnung, kann dieses tiefe Loch ausfüllen und Heilung schenken. Und wenn wir auf ihn schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dann werden wir getragen, dann sind wir getragen, und dann wissen wir, wie Paulus sagt, dass wir ergriffen sind und dass wir das Ziel erreichen. Ich sage nicht von mir, sagt Paulus, dass ich schon ergriffen hätte, aber ich weiß, dass ich ergriffen bin, und nichts wird mich scheiden von seiner Liebe. Und das ist diese Hoffnung. Mitten im Leid, bei zunehmender Verfolgung. Und darum soll es heute gehen, dass wir etwas mitbekommen von dem, was Christen in tiefster Bedrängnis durchmachen. Etliche von euch haben auch Verfolgung schon erlebt, ich habe es gehört, in Russland oder wo ihr herkommt teilweise. Ich habe einen lieben Freund, der wohnt irgendwo bei Wetzlar. Und er hat mit seiner Familie auch in Tadschikistan damals vor der Wende Verfolgung erlebt. Er musste 3 Jahre ins Gefängnis. Er war ein mutiger Prediger, und er hat jede Beerdigung zum Beispiel genutzt, um das Evangelium zu verkündigen. Und irgendwann haben sie gesagt, wenn du so weitermachst, kommst du noch ins Gefängnis. Und dann war es auch soweit. Große Gerichtsverhandlung, er kam ins Gefängnis. Und an einem Punkt war es für ihn so schwer, weil er musste ganz schwere Arbeit leisten an einem Hochofen für Eisen und Stahl, und er konnte es kaum noch aushalten. Er sagte: Jesus, hilf mir, ich kann nicht mehr. dann auf einmal kam so eine große Freude über ihn, dass er gebetet hat, Herr Jesus, lass nach, ich halte es nicht mehr aus. So stark kann die Freude werden, dass man explodieren könnte. Meine Mutter hat das erlebt. Ihr könnt euch vorstellen, Frau von 7 Kindern, Mutter. Und sie hat sich dann manchmal geflüchtet in die kleine Küche, hat Zeit mit Jesus gehabt, hat einfach ihr ganzes Herz ausgeschüttet. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. So wie die Klagelieder. Und dann fing sie an, irgendwann doch wieder zu danken und zu loben. Sie hat sich auch immer gerne ans Klavier gesetzt. Großer Gott, wir loben dich. Oder du meine Seele, singe wohl auf und singe schön. Solche schönen Lieder hat sie gesungen. Und als sie dann nach einer Stunde wieder aus der Küche herauskam, war das Chaos, was wir 7 angerichtet hatten, immer noch dasselbe. Aber sie war verändert. Sie hatte wieder Zeit mit Jesus gehabt und sie kam voller Freude wieder raus und konnte wieder die Arbeit zu Ende machen. Wenn man sich auf Jesus fokussiert, wenn man auf ihn schaut, wenn man mit ihm innige Gemeinschaft hat, dann kann man das erleben, Hoffnung mitten im Leid. Wir haben so einen Vers, und das eigentlich passt auch dieser Abend, finde ich, sehr gut zu diesem Thema oder zu dem, was ihr vorhabt, Bibelwochenende. Was kann es Besseres geben, als ein Wochenende mit der Bibel zu haben? Auch Open Doors ist eine Organisation der Bibel. Wir haben einen Kernwert von 7. Der heißt, wir sind Menschen der Bibel. Wir glauben, dass die Bibel von Gott offenbart ist, dass sie das einzige Buch ist, vom Heiligen Geist inspiriert. Die einzige Quelle der Wahrheit, und alles, was an der Bibel vorbeigeht oder ihr widerspricht, das müssen wir ablehnen. Nur das, was die Bibel sagt. Wir wollen bibeltreu sein und das ist Open Doors. Wir sagen, wir sind Menschen der Bibel und das ist die Grundlage für unseren Dienst. Deswegen passt es so gut, Bibelwochenende damit anzufangen, ja, mit dem Thema, wie können Menschen, die auf dem Wort Gottes stehen, durchhalten. Und nicht nur das, sondern mehr als durchhalten. Mutig das Evangelium verkünden. Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, 1955 in Holland, begann nach Warschau zu gehen, nach Polen. Damit fing sein Dienst an, zu einem großen Jugendkongress der Kommunisten. Die hatten ihn eingeladen, aber er hat die Zeit genutzt, um Christen aufzusuchen, Gemeinden zu suchen. Er hat sich dann einfach aus dem Staub da gemacht und das so unauffällig wie möglich, hat Christen gefunden und hat gelebt oder gesehen, dass sie eine Bibel brauchen, dass sie gar keine Bibeln haben. Und dann fing er an, Bibel zu schmuggeln irgendwann. Und vielleicht kennt ihr dieses Buch, Der Schmuggler Gottes. Das ist so sein, ja, könnte sagen, Spitzname. Oder damit wurde er bekannt. Er bekam 1955 einen Bibelvers, den ich euch mal vorlesen möchte. Werdet wach und stärkt den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Offenbarung 3, Vers 2. Und wer ein bisschen Bibelkenner ist, der weiß, das ist das Sendschreiben von Jesus Christus an die Gemeinde in Sardes. Das ist die Gemeinde, die den Ruf hatte, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber eigentlich war sie tot. Ich glaube, die Gemeinde in Deutschland ist fast so wie die Gemeinde in Sardes. Und das gilt uns, wenn hier steht, werdet wach und stärkt den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. So wichtig, dass wir in der heutigen Zeit, wo die Verführung zunimmt und der Liberalismus und die Weltfreundlichkeit und all das, dass wir wach werden. Wohin wach werden? Einfach nur so irgendwie aufwachen? Nein, wach werden zu Jesus hin. Zum Glück haben wir keine Religion. Jesus war nie ein Religionsstifter, sondern er wollte, dass wir in eine Beziehung zu Gott kommen, zum Vater. Religion heißt immer anstrengend, wir müssen irgendwelche Opfer bringen, wir müssen was tun, wir müssen etwas leisten, Rituale und so weiter, um irgendwie Gott näher zu kommen. Aber Jesus kam zu uns auf die Erde. Er starb am Kreuz für uns. Er hat uns zuerst geliebt. Und das Einzige, was er möchte, ist eine lebendige Beziehung zu uns. Dass wir ihn lieben, dass wir ihn anbeten und dass wir uns von ihm lieben lassen. Und das ist wach werden. Werdet wach und stärkt dann den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Ich möchte da mal so ein bisschen näher auf diese beiden Befehle eingehen. Wach werden und stärken. Da zwei Imperative. Ich glaube, so ein Aspekt von Wachwerden, das ist sicher nur eins, aber ein Aspekt ist Leben in seiner Liebe. Und zweitens stärkt dynamische Werke der Liebe tun, stärken. Aber ich gehe erstmal zunächst auf das Erste ein, werdet wach, nämlich dass wir von ihm her leben. Gott ist Liebe, sagt das Wort Gottes. Und wenn wir diese Liebe, die in Jesus offenbar wurde, wenn wir sie ganz neu begreifen, dass wenn Gott uns offenbart, was wir in Jesus haben, was für eine Hoffnung, dass Gott uns mit Jesus schon alles geschenkt hat, oder wie es im Petrusbrief heißt, dass uns Gott alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Seligkeit dient. Wenn wir das begreifen, dass wir nichts mehr selber leisten müssen, sondern dass wir es empfangen und im Glauben einfach annehmen, und dann erleben, wie Jakobus sagt, dass der lebendige Glaube, den Gott uns schenkt, durch Offenbarung, dass dieser lebendige Glaube auch Werke nach sich zieht. Der echte Glaube, der von Gott kommt, wird automatisch auch Werke nach sich bringen. Aber erstmal geht es darum, überhaupt zu begreifen, Gott ist Liebe. Und eben wurde auch schon so gesagt oder gebetet, wer vielleicht noch hier unter uns ist und hat noch nicht Jesus als seinen Heiland in sein Herz aufgenommen, so wie ich zum Beispiel mit 6 Jahren. Ich habe ihn einfach eingeladen und seitdem weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin, und das hat mich bis heute getragen. Wer das noch nicht weiß, der kann einfach heute Abend Jesus anrufen und sagen, Jesus, ich möchte dich bitten, sei du der Herr meines Lebens, vergib mir meine Sünde, du bist für mich am Kreuz gestorben, du hast meine Sünde getragen, du wurdest für mich zur Sünde, damit ich gerecht sein kann vor Gott. Und dann kann man das einfach beten, ganz kindlich, und dann wirst du erleben, dass du von Neuem geboren wirst. Und dann bist du ein Kind Gottes und gehörst zur Familie Gottes. Aber das heißt eben auch wach sein, wach werden, leben in seiner Liebe. Das heißt, dass seine Liebe und seine Wahrheit, das Wort Gottes, unser Leben erfüllt. Und dass wir uns davon sozusagen prägen lassen. Und das erinnert mich an eine schöne Blume, die für mich so eine Botschaft beinhaltet. Eine Sonnenblume. Das Einzige, was die Sonnenblume macht, sie streckt sich aus nach der Sonne. Ganz ohne Leistung. Sie streckt sich einfach aus und sie empfängt die Sonnenstrahlen von morgens bis abends. Und wenn abends die Sonne untergeht, dann richtet sie sich schon wieder dorthin aus, wo die Sonne wohl aufgehen wird. Das ist für mich so ein wunderbares Bild, wenn wir Zeit haben mit Jesus, jetzt auch am Wochenende zum Beispiel Zeit mit Gott haben, dass er zu uns reden kann, dass sein Wort in uns neu lebendig wird, dann ist das im Grunde so, wie wenn wir einfach mal Zeit haben, wie eine Sonnenblume uns Gott auszusetzen, seiner Liebe, und sie ganz neu empfangen und dann spüren, ja, Gott hat mich wirklich lieb, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auch für mich. Er hat uns zuerst geliebt, als wir noch Feinde waren. Und dann merken wir ganz neu, vielleicht das erste Mal so richtig, ja, Gott ist nahe. Philipper sagt es, Gott ist nahe, oder Jesus verspricht es, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott ist nahe. Dieses Bewusstsein, dass er da ist, dass er wirklich, ja, er ist ja auch heute Abend hier. Wir haben ja schon gebetet, da wo 2 oder 3 versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist keine schöne Idee, das ist wirklich Wahrheit. Das ist wirklich so. Gott ist da. Und das ist das Wunderbare, dass wir keinen fernen Gott haben, wie die Muslime, die irgendwo gar nicht wissen, wo sie hin eigentlich beten, weil Allah so unendlich weit weg ist und auch gar nicht reagiert. Aber wenn wir zu Jesus beten oder zum Vater, dann wissen wir schon, er ist hier, er hört uns und er ist nahe. Und dann ist es so, dass wir spüren, Gott ist gegenwärtig. Und ich würde gerne dieses Lied einfach mal mit euch singen. Ich habe das hier auf Beamer, braucht man so keine Liederbücher, und wer möchte, kann einfach das Lied singen. Wunderbares Lied, kennen wahrscheinlich alle, nicht? Oder von Paul Gerhard Verstegen. Ich weiß nicht, ob die Gitarren übereinstimmen, müssen wir mal gucken. Mal gucken. Wo wollen wir denn hier das Kabel? Ach, da ist es, ja. Ein bisschen besser noch hört, ja. Und lass uns einfach mal singen, Gott ist gegenwärtig. Wer möchte, kann vielleicht sogar dazu aufstehen als Haltung. Ja, ich möchte wirklich vor Gott stehen, in Ehrfurcht. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten.
Gott ist gegenwärtig, lasset uns. Kommt, ergebt euch wieder.
Jetzt kommt so eine Strophe, die vor allen Dingen auch ganz wichtig ist, wie die Sonnenblume, wie eine Blume, die sich Gott entgegenstreckt.
Du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht, Herr, berühre mein Gesicht. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille.
Samuel, ne? Also, ja, erzählt, dass ich Liedermacher bin. Vielleicht kennen einige Manfred Siebert oder ist das den einen oder anderen bekannt. Er war so ein Vorbild für mich, Lieder zu machen, die Jesus verherrlichen und einfach so etwas da auch zu erzählen in den Liedern von dem, was ich mit Jesus erlebe. Und so habe ich ein Lied mitgebracht und wer möchte, kann auch gleich einfach mal mitsummen, mitsingen. Einfach so ein Lied, das ich vor etlichen Jahren schon gemacht habe. Sonne der Gerechtigkeit. Vielleicht kennt ihr diese Stelle aus Malachi 3. Da steht: Denen, die Gott fürchten, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung ist unter ihren Flügeln. Jesus Christus ist unsere Sonne der Gerechtigkeit. Er ist unser Heiland, Heilung ist in seinen Flügeln. Und so ist dieses Lied entstanden. Und es geht um Gnade, dass wir die Gnade Gottes ganz neu begreifen, die er uns geschenkt, dass wir hier lernen zu leben, nicht mehr aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft, die er uns schenkt.
Sonne der Gerechtigkeit, wir schauen auf zu dir. Wie sanft sind deine Flügel, wie schön ist es bei dir. Sonne der Gerechtigkeit, wir spüren deine Kraft. So warm sind deine Strahlen, so heilsam ist dein Licht. Wer dir in seinem Leben das Sagen überlässt, dem gehst du auf als Morgenstern, der Herr und Herr.
Möchtet ihr mal mit versuchen?
Sonne der Gerechtigkeit, wir schauen auf zu dir. Wie sanft sind deine Flügel, wie schön ist es bei dir. Sonne der Gerechtigkeit, wir spüren deine Kraft. So warm sind deine Strahlen, so heilsam ist dein Licht. Wer dich in deiner Güte, in deiner Kraft erlebt, dem springt hinaus und in den Tag, denn Freude spricht ihm nah. Sonne der deine Strahlen, so heilsam ist dein Licht. Wer sich nicht länger abwählt, in deiner Gnade lebt, der sprüht vor Kraft und teilt sie aus, der will zum Licht der Welt. Sonne der Gerechtigkeit, wir schauen auf zu dir. Jesus Gottes Sohn, Sonne der Gerechtigkeit, wir spüren deine Kraft. So warm sind deine Strahlen, so heilsam ist dein Licht.
Werdet wach, dass wir ihn empfangen, dass wir mit Jesus leben, dass er unser Ein und Alles ist, dass seine Gnade für uns ausreicht, Dann aber ganz wichtig, dass wir nicht wie das tote Meer immer nur bekommen, so wie in Israel, und dann wird es immer stinkiger und giftiger, sondern dass wir lernen, auch dynamische Werke der Liebe dann zu tun. Dass wir aus dieser Kraft, die Gott uns schenkt, dann auch das tun, was Gott gefällt. Und ich glaube, dass diese dynamischen Werke mit einem ganz wichtigen Werk aller Werke beginnt. Vielleicht hat jemand eine Idee, was ich damit meine. Was könnte das sein? Das Werk aller Werke, das ganz am Anfang steht, wenn wir etwas tun für Jesus.
Bitte.
Ja, danke, genau. Gebet, Gebet, glaube ich. Und das ist, glaube ich, A und O. Viele Christen machen den Fehler auch, wenn sie irgendwie gute Dinge tun wollen, dass sie direkt anfangen, irgendwas zu tun. Anstatt erstmal zu beten und dann auch zu wissen, Gott, was möchtest du denn, dass ich tue? Dass ich in die Werke Gottes rein tue, gehe und höre auf seine Stimme und dann weiß, das und das ist, was Gott gerne tun möchte. Also ich glaube, Gebet ist A und O und Anbetung steht an allererster Stelle. Dass wir Gott anbeten, dass wir ihn erheben, dass wir Ehrfurcht haben vor ihm. Und dann, Paulus sagt es so, lasset eure Bitten und Anliegen mit Danksagung vor Gott kund werden. Mit Danksagung. Ich glaube, es ist mal wieder wichtig, dass wir Dank sagen, dass wir anbeten. Warum? Weil, wenn wir das nicht tun, dann beten wir uns leicht in so eine Depression rein, indem wir immer nur das Negative sehen und sagen, ach Herr, erbarme dich. Anstatt, dass wir immer wieder auf Jesus schauen, den Sieger von Golgatha, der zur Rechten Gottes sitzt, der alle Macht hat. Und dass wir dann von dieser Perspektive her auch in die Fürbitte gehen. Ich glaube, es ist wichtig, mit Danksagung das zu tun. Und wie gesagt, das ist eigentlich Open Doors. Wir haben diese Kernwerte, Menschen der Bibel zum Beispiel. Wir wollen für Menschen arbeiten, nicht nur für Statistik oder Zahlen oder irgendetwas. Aber ganz wesentlich auch in der Mitte, wir sind Menschen des Gebets. Wir glauben, dass wenn Menschen beten, wenn sie anfangen, auf die Knie zu gehen, der halben beuge ich meine Knie, sagt Paulus. Und ich tue das auch gerne immer wieder. Ich knie gerne vor Gott, weil das ein Ausdruck von Anbetung ist. Wenn wir das tun, dann wird Gott erhören. Und dann passiert etwas. Es gibt so viele Verheißungen in seinem Wort, im Wort Gottes, dass wenn wir beten, dann passiert etwas, weil Gott seinen starken Arm bewegt. Ich weiß nicht, ob es Hudson Taylor war, der gesagt hat, wir brauchen keine großen Gebete, aber wir brauchen Gebete zu einem großen Gott. Wir brauchen keinen großen Glauben, aber Glauben an einen großen Gott, der nichts, dem nichts unmöglich ist. Er kann Mauern niederreißen. Er kann mitten in ein Straflager gehen, sei es damals in Russland oder jetzt in Nordkorea oder vielleicht in China. Er kann mitten reingehen, da wo sonst niemand hinkommt. Er kann dort Hoffnung bringen, kann dort Trost schenken und diese Geschwister wissen lassen, ich bin bei dir, du bist nicht allein. Und das ist sozusagen, glaube ich, der Schlüssel auch unseres Dienstes. Wir wollen, dass immer mehr Menschen beten, auch für die verfolgten Geschwister. Und was wir auch gerne möchten, ist, dass die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung ausgerüstet und gestärkt wird. Ihren Glauben zu leben und darin sie zu unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Man könnte sagen, wir sind ein indirektes Missionswerk, in dem wir zwar jetzt nicht selber Missionare aussenden, aber indem wir die, die vor Ort wohnen und auch bedrängt werden, unterstützen, ermutigen, für sie beten, dass sie das Evangelium in großer Klarheit und Liebe ihren Mitmenschen verkünden. Und ich glaube, das hat einen ganz großen Effekt, wenn die Gemeinde Jesu hier im Westen anfängt, noch mehr zu beten, aber nicht nur einfach so aus Pflicht, sondern wirklich in dem kindlichen Glauben, dass wenn wir im Namen Jesus, im Willen Gottes zum Vater beten, vor den Thron der Gnade kommen, dass Gott dann etwas tut. Er wartet auf unser Gebet. Ich glaube, dass eigentlich nichts wirklich auf dieser Erde stattfindet ohne Gebet. Er sucht sich seine Beter und er möchte gerne mit seinen Kindern zusammenarbeiten, die ihn einladen. Komm und hilf uns. Interveniere du, tu etwas aufgrund der Verheißung, die im Wort Gottes steht. Und wie wichtig es ist, dass etwas geschieht, das sehen wir an dem Weltverfolgungsindex, der jedes Jahr neu herauskommt. Wahrscheinlich etlichen von euch bekannt, da sind die 50 Länder aufgelistet, in denen die Christen am meisten verfolgt werden. Es gibt noch mehr Länder, aber das sind die 50, wo es am stärksten ist. Und allen voran, ganz oben, Nordkorea, seit 18 Jahren auf Platz Nummer 1. Weil es dort wirklich so schlimm ist. Wir kriegen das ja in den Medien mit, wie schlimm es dort ist für Christen, die dort einfach so hart verfolgt werden. Schon das Volk an sich, die Einwohner, die Nordkoreaner, die werden so stark eingeschränkt, beobachtet, bespitzelt, da ist überhaupt keine Freiheit. Sie hungern, große Hungersnot immer wieder. Aber den Christen geht es nochmal viel schlimmer, weil sie müssen total ihren Glauben geheim halten oder sich eben dann von Jesus führen lassen. Wo kann ich mit anderen darüber reden, dass sie Jesus brauchen? Und ich zeige euch mal in einem kleinen Videoclip die drei Länder, wo sich am meisten verändert hat. Unter anderem China, dann die Zentralafrikanische Republik.
Platz 27. China. Seit Februar 2018 werden in China die Regelungen zur Religion streng umgesetzt. Mit Folgen sowohl für die Hauskirchen als auch für die registrierten drei Selbstkirchen. Die Kommunistische Partei hat die Kontrolle über alle religiösen Angelegenheiten übernommen. Nun werden Schüler und Studenten zu ihrem Glauben befragt. Lehrern und Pflegepersonal wurde vermittelt, dass sie in Zukunft keine Religion mehr ausüben dürfen. Und älteren Christen wurde angedroht, ihre Renten einzubehalten, sollten sie weiterhin Jesus Christus anbeten, anstatt die Partei und Xi Jinping zu verehren. Platz 22. Algerien. Die Regierung schloss ein Dutzend Kirchen und andere christliche Gebäude, anscheinend eine Reaktion darauf, dass die Christen deutlich offener über ihren Glauben sprechen. Auch viele Christen muslimischer Herkunft bekannten offener ihren Glauben und erlebten dementsprechend im Bereich des Familienlebens größeren Druck. Glücklicherweise durften einige Kirchen wieder öffnen, aber die Welle der Kirchenschließungen ist noch nicht vorüber. Platz 21. Zentralafrikanische Republik. Die Lage im Land verschlimmert sich. Christen werden sowohl von islamistischen Exilika als auch von Anti-Balaka-Milizen bedroht und attackiert. Christliche Leiter, die es wagten, sich gegen die Gewalt auszusprechen, wurden bedroht. Kirchen wurden niedergebrannt und geplündert. Christen muslimischer Herkunft werden von ihren Familien und dem sozialen Umfeld unter Druck gesetzt, zu ihrer Religion zurückzukehren, nicht selten auch mit Gewalt.
Ja, ich war im letzten Oktober in diesem Land und ich möchte gleich auch etwas darüber erzählen, was ich dort erlebt habe. Wie hart es ist in dieser Zentralafrikanischen Republik mitten in Afrika und wie zerrissen das Land ist und wie es den Christen ergangen ist und wie sie heute immer noch leiden unter Trauma und immer wieder angegriffen werden. Und es ist so wichtig, dass wir an diese Geschwister denken. Aber zunächst noch einmal ein Vers, der ganz wichtig ist, glaube ich. Hebräer 13, Vers 3. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Gefangenen, mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. So wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, wie wäre es, wenn ich heute vielleicht im Gefängnis wäre, wenn ich geschlagen würde. Und damit wir das ein bisschen mehr auch noch spüren, möchte ich euch gerne so einen kleinen Bericht eines Iraners im Gefängnis geben. Amir im Gefängnis.
Dieses Mal folterten sie mich viel härter. Sie peitschten mich aus. Ich spürte das kalte Metall der Pistole in meinem Nacken. Ich konnte mein Herz schlagen hören. Sie schießen wirklich. Die Gesetze im Iran sind sehr klar, wenn es darum geht, dass jemand Christ werden möchte. Es gibt sehr viele Risiken für jemanden wie mich im Iran, der konvertieren möchte. Ein Regime dieser Art versucht uns normalerweise auszulöschen. Durch das, was wir in ihren Gefängnissen durchmachen müssen. Das ist der Grund, warum wir immer versuchen, uns zu verstecken. Es ist irgendwie, als würde man mit dem Feuer spielen. Denn die Gefahr ist sehr groß. Es kann dein ganzes Leben verändern. Wir waren zu Hause wie jeden Montag und begannen mit der Anbetung. Da klingelte es an der Tür. Eines unserer Gemeindemitglieder fragte, wer ist da? Und innerhalb kürzester Zeit wurden wir von einigen Leuten verhaftet. Sie brachten uns in ihre geheimen Gefängnisse, die sich in Wohngebieten befinden. Wir waren 12. Normalerweise beschuldigen sie dich, dass du die nationale Sicherheit gefährdest und gegen die Regierung Propaganda betreibst. Das sind die wichtigsten Anklagepunkte gegen Christen. Und wenn sie spüren, dass du dich nicht so verhältst, wie sie es wollen, dann fangen sie einfach an, dich zu schlagen. Und man ist dort ganz allein. Und man spürt, da ist niemand. Kein Rechtsanwalt, der einen vor solch einem Verhalten beschützt. Sie haben absolut freie Hand. Sie können machen, was sie wollen. Sie haben jemanden aus unserer Hausgemeinde lange gefoltert, während wir ihn hören konnten, bis er zu weinen anfing. Aber das war für sie nur der Anfang. Wenn sie jemanden weinen hören, ist das kein Signal für sie aufzuhören. Es ist eher, hey, das funktioniert, er weint ja, also lass es uns nochmal machen, stärker. Und schlagen wir noch härter zu. Manchmal hörte ich Frauen aus unserer Gemeinde schreien. Ich weiß nicht, was sie ihnen antaten.
Ich glaube, man spürt etwas von der Notwendigkeit, dass wir für solche Geschwister beten. Gebet ist eigentlich so einfach. Wir brauchen nur Gott, den Vater, im Namen Jesus bitten. Das kann eigentlich jedes Kind. Jedes Kind kann zum Vater laufen und sagen, ich hätte gerne das oder das. Es ist so einfach, das erinnert mich auch an einen Lichtschalter. Wir brauchen, wenn wir hier reingehen, nicht dafür sorgen, dass die Elektrizität irgendwie hier funktioniert, dass der Strom von draußen kommt, dass die Lampen alle richtig reingedreht sind oder was auch immer. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Lichtschalter ein. Niemand käme auf die Idee und würde sagen, ich glaube, wir rufen mal das Elektrizitätswerk an und bitten, dass sie den Lichtschalter einschalten. Der ist dafür da, dass wir ihn selber betätigen. Das ist keine Arbeit, keine Leistung, ist nicht anstrengend, kann auch jedes Kind. Und wenn wir das Licht einschalten, möglichst täglich, dann geht irgendwo ein Licht an, wo Gott es Licht werden lässt, weil wir hier beten. Ich glaube, die meisten von euch, wenn ich jetzt fragen würde, glaubt ihr an die Wirksamkeit von Gebet? Ich glaube, die meisten Hände gingen hoch, oder? Na, ja. Ich frage mich manchmal, warum tun wir es so wenig, wo es doch so einfach ist und wo wir doch so viel bewirken können. Eigentlich nicht ganz vernünftig. Ich bin immer so ein Mensch, der mit wenig Einsatz gerne viel erreicht. Geht es euch auch so? Wenig Einsatz, viel erreichen. Hier haben wir die Möglichkeit, wenig tun, nämlich einfach nur beten. Aber beten ist natürlich auch manchmal Kampf, weil es gibt jemanden, der das Gebet anfecht. Der möchte die Christen lähmen, dass sie nicht beten. Dass sie möglichst keine Zeit sich nehmen, um zu beten. Also ist es schon auch ein Kampf. Jeder Christ, der an Jesus glaubt, wirklich, der steht in diesem Kampf. Und Gebet ist sozusagen das, was der Feind am allermeisten hasst. Der Satan hasst Gebet und er hasst Beter, weil er genau weiß, wenn Christen anfangen zu beten, dann passiert was. Aber wir sollten uns davon nicht lähmen lassen und wir sollten erst recht sagen, hilf mir zu beten. Paulus sagt, In Römer 8, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Er ist es, der durch uns und mit uns betet. Und wir brauchen es auch nicht aus eigener Kraft zu tun. Jeder sollte am besten heute Abend sich entscheiden, ich möchte gerne ein Beter sein, ein Fürbitter. Ich möchte gerne das tun, was nötig ist, damit Gott Wunder tut und deinen starken Arm bewegt und irgendwo Christen ermutigt, sie wieder aufrichtet, sie mit Freude erfüllt, mit Glauben, dass sie dann wieder mit voller Freude das Evangelium weitergeben. Das ist unsere persönliche Entscheidung heute Abend so. Bist du bereit, bin ich bereit, möglichst jeden Tag ein Gebet zu sprechen, auch für verfolgte Christen. Ich glaube, sie brauchen das. Es geht nicht um die Masse. In der Bibel steht nirgendwo, wenn ganz viele beten, dann wird es passieren, sondern wenn wir im Glauben beten. Der Glaube ist entscheidend. Das kindliche Vertrauen, dass wenn ich jetzt bete und ich dann im Willen Gottes bete, dann weiß ich, Gott erhört. Wir haben eine Verheißung im Johannesbrief, da steht, wenn wir etwas bitten in seinem Willen, dann wissen wir, dass er uns hört. Das ist schon mal viel. Weil zum Beispiel der Muslim oder der Buddhist, der weiß nicht, ob da irgendjemand hört. Wir wissen, wenn wir im Willen Gottes zu Gott beten, im Namen Jesus, dann wissen wir, Gott hört uns. Das ist schon mehr als die halbe Miete. Wir wissen, Gott hört uns jetzt. Er ist lebendig, er ist ein lebendiger Gott. Und dann steht da, wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir auch, dass wir das Erbetene schon empfangen haben. Was für eine Verheißung. Also man könnte es zusammenbinden. Wenn wir etwas in seinem Willen bitten, dann wissen wir auch, dass er uns erhört. Und dass wir das eigentlich schon haben, nur wir wissen ja, wenn wir beten, dauert es manchmal eine Weile, bis Gott dann auch sichtbar die Erhörung schenkt. Manchmal muss man Jahre beten. Ihr kennt vielleicht Georg Müller, den Waisenhausvater von Bristol. Der hat gebetet für Leute, dass sie sich bekehren. Nach seinem Tod erst haben sich die Leute dann auch bekehrt. Hat er gar nicht mehr hier auf der Erde mitbekommen, vielleicht im Himmel, wer weiß. Aber jedenfalls kann es manchmal Jahrzehnte dauern, bis Gott erhört. Aber er hat schon erhört eigentlich, aber das Sichtbarwerden der Erhörung kann manchmal später kommen. Meistens. Also ganz selten wird sofort was passieren, wenn wir beten. Aber es wird geschehen, wenn wir es einfach im kindlichen Glauben beten. Ich finde das so eine wunderbare Sache. Wollen wir nicht alle Gottes Mitarbeiter sein, indem wir ihn bitten und er erhört? Wir können Berge versetzen. Wir können einen kindlichen Glauben haben, der Berge versetzt. Und deswegen meine Hoffnung, meine Bitte, dass sich möglichst jeder entscheidet, ich möchte ein Fürbitter sein, weil dann weiß ich, wird Gnade reinkommen in die Situation, wo Christen so stark verfolgt werden. Und dann kann die Gemeinde wachsen, weil wenn Christen in der Bedrängnis ermutigt werden, wenn sie mit Freude erfüllt werden, so wie mein Freund aus Wetzlar, der jetzt glaube ich 85 Jahre alt ist oder so, dann wird die Welt mit dem Evangelium erreicht. Dann werden noch Menschen zum Glauben kommen und ich habe einen Anteil daran. Ich selber habe dann einen Anteil daran. Wenn ich bete, wird Gott das auch mir sozusagen zuschreiben und sagen, du hast richtig gehandelt. Und dann wird er zu mir sagen, wenn ich an die Himmelspforte komme, komm herein, du treuer Knecht, in die Freude deines Herrn. Ich möchte das gerne hören und deswegen möchte ich ein Beter sein. Deswegen lade ich ein dazu. Und vielleicht können wir nochmal einen Augenblick einfach stille sein vor Gott an der Stelle. Dass jeder nochmal so innerlich betet und sich fragt, bin ich bereit, ein Mitarbeiter Gottes zu sein an der Stelle, dass ich ein Beter bin, ein Fürbitter. Mit Danksagung die Anliegen auch der verfolgten Gemeinde vor Gott bringen. Und wenn es geht, jeden Tag, weil jeden Tag brauchen unsere Geschwister in aller Welt, über 200 Millionen Christen mittlerweile, brauchen unser Gebet. Lass uns nochmal einen Augenblick die Augen schließen, nochmal beten und dann innerlich Gott eine Antwort einfach geben. Das fände ich schön. Ja, lieber Vater, danke, Herr, dass wir beten dürfen und beten können und dass du auf unser Gebet antwortest und reagierst. Über Bitten und Verstehen, wir wissen nicht, wie du es machst, aber du tust es, Herr. Herr, du siehst jedes Herz, das sich heute Abend dazu entschieden hat, vor deinem Thron Fürbitte zu leisten für unsere Geschwister in der Verfolgung. Und ich bitte dich jetzt, dass du ihm hilfst, jedem Einzelnen hilfst, so zu beten, wie es dir gefällt. Und dann einen Teil daran haben zu dürfen, was du tust, bis du wiederkommst, Jesus. Danke, Herr. Amen. Wenn wir beten, dann sollten wir das auch konkret machen, nicht nur so allgemein. Vielleicht kennt ihr solche Aldi-Gebete. Kennt ihr das? Herr, segne all die Missionare. Amen. Kennt ihr das? Segne all die verfolgten Christen. Kann man zwar machen, aber ich glaube, das ist nicht sehr wirksam, weil man dann so ein Gießkannengebet über alles so drüber gegossen hat. Aber was Gott gerne möchte, ist, dass wir auch konkret beten für bestimmte Personen, für bestimmte Länder, für bestimmte Gemeinden, für bestimmte Situationen. Und deswegen haben wir dieses Gebetsheft, was wir jedem gerne anbieten, kostenlos. Das ist eine ganz wunderbare Sache, weil da bekommt man jeden Monat neue Informationen darüber, wie Christen verfolgt werden. Was sie aber auch an Freude und Hoffnung mitten in Bedrängnis erleben, wie Gott dann auch durch sie Menschen erreicht mit dem Evangelium, dass sie zum Glauben kommen. Und eine gute Sache ist auch, die so ganz praktisch ist, wenn man betet, dieser Gebetskalender, den kann man herausnehmen und dann hat man ein Gebet pro Tag im Monat, was man einfach Gott bringen kann. Und heute zum Beispiel Gambia, da steht hier, nachdem sie Christin geworden war, wurde Mariama von ihrem Ehemann geschieden und von ihrer gesamten Familie verstoßen. Mit einem kleinen Geschäft versucht sie, das Essen und die Miete für sich und ihre 6 Kinder zu verdienen. Bitten wir Jesus, dass er ihnen alles gibt, was sie brauchen und dass ihre Verwandten ebenfalls Jesus kennenlernen. Das kann man dann einfach beten, innerlich oder laut. Und in dem Augenblick, wo wir es kindlich tun, Gott wird Wunder tun. Er wird das wunderbar so hinausführen, dass dieser Schwester geholfen wird mit ihren 6 Kindern. Und so haben wir die Möglichkeit, das wirklich auch praktisch umzusetzen. Das, was wir uns vielleicht entschieden haben, zu sagen, ich möchte ein Fürbitter sein. Und wer das möchte, der kann hinten diese Karte ausfüllen, die ist hinten angeklebt. Könnt ihr gerne gleich kurz eben ausfüllen. Es reicht auch schon, wenn ihr den Namen und die Adresse draufschreibt. Und dann bekommt ihr jeden Monat kostenlos dieses Heft nach Hause gesandt und habt immer wieder Material sozusagen, um konkret zu beten. Draußen auf dem Büchertisch von Open Doors habe ich eine Box aufgestellt. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann gleich die Karte dort reinwerfen. Würde mich freuen, wenn viele von euch sagen, jawohl, ich möchte gerne konkret beten. Und wenn viele, viele Beter im Hintergrund dann beten für unsere Geschwister. Wie gesagt, ich war im Oktober in der Zentralafrikanischen Republik und es war für mich eine große Herausforderung, ganz persönlich. Als ich auf die Webseite vom Auswärtigen Amt ging, stand dort höchste Warnstufe. Man könnte vielleicht entführt werden oder man könnte ermordet werden, was auch immer. Deswegen sollte man bestimmte Wege auch nur unter Militärschutz befahren. Außerdem große Ansteckungsgefahr, Malaria, Gelbfieber, Typhus, Hepatitis und so weiter. Und ich musste einen großen Impfmarathon über mich ergehen lassen vorher. Und ich hatte, ehrlich gesagt, keine so große Lust, dahin zu fahren, weil ich wusste, da kommt eine große Herausforderung auf mich zu. Das wird nicht so ohne. Und so 3 Monate vorher, wir waren gerade im Urlaub, irgendwo in der Ostsee, da hatte ich so innerlich so diesen Impuls, wir sollten eigentlich beten für diese Reise. Dann habe ich meine Kollegen und andere Freunde gebeten, lass uns anfangen zu beten für diese Reise, damit sie gelingt, damit Gott bewahrt und dass wir ein Segen sein können für die Geschwister, dass wir wirklich eine Ermutigung sein können. Hinterher habe ich dann erfahren, dass zum selben Zeitpunkt Pastoren in diesem Land anfingen zu beten für diese Reisegruppe aus Deutschland und Polen und auch nach Österreich. Und sie haben gebetet, Herr, lass diese Reise möglich werden. Schenkt, dass diese Geschwister aus Deutschland, Polen und Österreich kommen können. damit sie uns ermutigen, damit wir mit ihnen gemeinsam beten können, damit wir erleben, wir sind hier nicht allein. Gemeinden brauchen dort Ermutigung durch Besuch. Das ist eine ganz große Ermutigung, wenn sie erleben, dass Leute von, was weiß ich, 6.000, 8.000 Kilometer Entfernung zu ihnen reisen, einfach um sie dort zu treffen und bei ihnen zu sein. Das ist so eine große Ermutigung, das kann man sich hier gar nicht so vorstellen. Dass sie auf einmal merken, wir sind hier nicht alleingelassen in dem Chaos, sondern da kommen Leute und die denken an uns und sie sind bereit sogar, wie wir das erlebt haben, 1,5 Tage mit einem Jeep über Stock und Stein durch große Schlaglöcher zu fahren, mitten in der Hitze und mit der Gefahr, vielleicht von einer Moskito gestochen zu werden, Malaria zu kriegen oder was auch immer, da reinzugehen. Und erstaunlicherweise, ich wusste gar nichts davon, dass sie zur gleichen Zeit auch anfingen zu beten. Und ich kann euch sagen, das war wirklich ein Segen, wie ich das kaum selten so erlebt habe. Und dass wir sie ermutigen konnten mit Bibelworten und wir haben für sie beten dürfen. Und immer wieder hörten wir dann, ach, das ist so wunderbar, dass ihr hier seid, das ist so eine Ermutigung, was ihr uns zu sagen habt, das ist so herrlich, das ist so stark. Aber ehrlich gesagt, das war für mich wie eine schwarze Wand, die auf mich zukam. Es war wirklich so, dass ich dachte, naja, ich weiß gar nicht, wie das ausgeht. Meine Frau, die hatte eigentlich so fast, ja, sie hatte so ein ganz schlechtes Gefühl, dass sie dachte, Mann, also hat sie auch schon mal so gebetet, Herr, lass die Reise ausfallen. Und ich habe gebetet, Herr, lass sie gelingen. Da war man nicht so ganz eins, aber... Und ich habe dann so auch den Herrn gefragt, Herr, kannst du mir nicht auch ein Wort Gottes geben, ja, so eine Verheißung, zum Beispiel Psalm 91. 1.000 werden fallen, 10.000 zu deiner Rechten, aber dich wird es nicht treffen. Oder wenn Seuche und Pest kommen, wird dich nicht treffen. Stattdessen hatte ich eher so diesen Gedanken innerlich so, wo ich dachte, ja, bist du bereit, für mich zu sterben? Ich hatte so das Gefühl, das war eine echte Frage, das war nicht nur irgendwie so ein Gedanke. Und das war wirklich eine Auseinandersetzung. Und ich habe dann wirklich zu Jesus gesagt, ich bin sogar bereit, wenn es sein müsste, zu sterben. Ich weiß ja, wo ich dann hingehe. Ich weiß nicht, wie das dann für meine Frau, für meine Angehörigen sein würde, wenn ich dann quasi auf der Strecke bleibe, aber dann ja am Ziel bin. Aber für mich wäre es ja das Schönste, nicht wahr? Es ist doch so, ne? Wenn wir zu Jesus gehen, eigentlich kann uns nichts Besseres passieren. Ja, und so ging ich da rein. Und dann am Tag, wo wir abreisen sollten, da war es auch noch so, ein Flug wurde storniert. Der Flug von Frankfurt nach Paris. Von dort sollte es dann weitergehen nach Bangui, der Hauptstadt. Und dann dachten wir schon im ersten Augenblick, ach, vielleicht ist es ja jetzt ein Zeichen, die Reise soll ja nicht stattfinden. Vielleicht hat Gott ja das Gebet meiner Frau erhört. Aber wir fanden dann einen Weg, nämlich in einem Bulli, gar nicht so einfach, mit Hitze und Kälte und 6 Stunden lang durch die Nacht fahren nach Paris von Kelkheim aus, wo die Zentrale von Open Doors ist. Und dann kamen wir dann schließlich rechtzeitig an und konnten dann ins Flugzeug steigen und kamen auch gut nach Bangui. Erstaunlicherweise, als wir dann da ankamen, wie gesagt, bei mir große, große Befürchtung und wirklich wie eine schwarze Wand, als wir dort waren, hatte ich auf einmal Frieden und die Gewissheit, Gott wird uns bewahren, ich werde gesund wieder nach Hause kommen und sowas ja dann auch, denn ich bin ja Leben vor euch. Also das war wirklich so eine Herausforderung. Das war für mich so ein bisschen diese Feuerofen-Erfahrung. Kennt ihr ja diese drei Leute? Und wo dann der vierte dazu kam, wo ich glaube, das ist Christus gewesen, der dort den dreien geholfen hat, dass noch nicht mal ein Brandgeruch dort war. Gut, ich hatte hinterher so ein paar Mitbringsel, wie man schon mal so locker sagt. Also ich hatte hinterher Magen-Darm und so. Aber das ist ja alles nicht so schlimm. Aber ich bin heil wieder gelandet und wir konnten dann wirklich erleben, wie wir Geschwister ermutigen konnten. Hier zunächst mal noch ein paar Zahlen. 4,74 Millionen Einwohner und davon weit über die Hälfte Christen, eigentlich 3,46. Aber ich muss euch sagen, 70-80%, das sind keine wirklichen Christen. Nur 10-20% von denen sind wirklich wiedergeborene Christen. Die anderen sind eigentlich eher auch so, ja, Namenschristen. Das kennen wir ja in Deutschland auch. Sehr, sehr viele Namenschristen, die aber keine wirkliche Beziehung zu Jesus haben und die dann auch so eine Vermischung haben mit Animismus und irgendwelchen Zaubersachen und so weiter. Aber die wirklichen Christen, die haben wirklich so Schweres erlebt. Irgendwann 2013 kam das Chaos, kam der Überfall wie über Nacht ins Land. Die sogenannten Seleka-Rebellen, die extremen Muslime, die einfach die Christen am liebsten alle umgebracht hätten oder vertrieben hätten, unterstützt von anderen Ländern, Sudan oder Tschad oder Kongo. Sie kamen ins Land, ja, man könnte sagen, wie die Heuschrecken und haben versucht, Terror anzurichten, haben Kirchen kaputt gemacht, haben Männer und Frauen überfallen, abgeschlachtet, ermordet vor den Augen der Kinder meinetwegen. Und über 1 Million sind immer noch sogar im Land auf der Flucht, sind in Flüchtlingslagern bis heute. Und das Land ist seitdem gespalten, wo vorher Christen, also sogenannte Christen und Muslime friedlich nebeneinander leben konnten, da ist heute ein Graben. Es gibt Gebiete, wo Muslime leben und es gibt Gebiete, wo Christen leben. Das Land ist zerrissen und die Christen haben Furchtbares erlebt. Sie sind traumatisiert. Hier nochmal so ein anderes Bild, damit man so ein bisschen weiß, wo sich das ungefähr befindet. Südsudan, Sudan, da wo auch viel Verfolgung geschieht, immer wieder Christen auch angegriffen werden mit Flugzeugen. Das Schönste war, dass wir Christen treffen konnten und sie ermutigen konnten. Zum Beispiel eine Schwester, die Furchtbares erlebt hat. Man kann, glaube ich, an ihren Augen, wenn man genau hinschaut, sehen, dass sie noch sehr traumatisiert ist, dass sie noch sehr schwer leidet, dass sie verletzt ist, dass sie eigentlich noch nicht fröhlich sein kann. Und sie hat erlebt, dass ihr Mann irgendwann mal so eine Zeit des Gebets und Fastens hatte und dann kamen die Seleka-Rebellen und haben ihn einfach umgebracht und haben eine Witwe mit 10 Kindern und 4 Enkeln zurückgelassen. Auch ihr Haus wurde zerstört. Open Doors konnte dann helfen, dass dieses Haus wieder instand gesetzt werden konnte, eine kleine Hütte. Aber man kann einfach an ihr, wir konnten das richtig spüren und sehen, dass sie einfach noch sehr, sehr stark geschockt ist, verletzt ist, traumatisiert. Eine andere Schwester, die mit war, Monika aus Österreich, sie konnte dann Trost bringen dieser Schwester, hat für sie gebetet. Und das ist ja auch der Grund, warum wir das machen. Dass wir den Christen dort zeigen oder in anderen Ländern, ihr seid nicht allein, wir stehen zu euch. Wir kommen sogar zu euch hin. Und das Schönste war, auch wenn es sehr, sehr anstrengend war, dass wir in die Dörfer reingefahren sind. Und dann wirklich die Straßen ganz schlecht kaputt. Das, was damals die Franzosen aufgebaut hatten, das ist jahrelang nicht mehr, Jahrzehnte nicht mehr erneuert worden. Auch die Hotels und so weiter, alles ziemlich in einem schlechten Zustand. Und man muss dann Kurven machen, ständig auf der Straße schon mal seitlich an der Straße fahren, weil einfach die Löcher viel zu tief sind und das Auto kann da gar nicht mehr fahren. Und man braucht für 40 Kilometer mindestens 1 Stunde, um irgendwo weiterzukommen. Und dann in der Hitze, und dann ist irgendwann ein Reifen geplatzt. Und dann standen wir alle da und unser Chauffeur, dem das Auto gehörte, der das quasi für uns auch als Mieter oder Vermieter gemacht hat, der schaffte das gar nicht erst, den Reifen zu wechseln. Zum Glück kam das andere Auto, wir waren zu zweit unterwegs, dann nochmal zurück, hat uns erstmal ins nächste Dorf abgeholt, da wo wir uns erstmal in den Schatten setzen konnten. Aber das waren also schon Situationen, die gar nicht so einfach sind. Ich denke an Bruder Endro, der mit seinem alten Käfer, kennt ihr vielleicht noch den alten deutschen Volkswagen, ja. Damit fing er an, damals Bibel zu schmuggeln und er ist mit seinem Käfer wirklich durch Matsche gefahren, irgendwo hin, um eine Witwe vielleicht zu besuchen oder einen Bruder, der irgendwie verzweifelt ist. So kamen wir uns davor, also wir da wirklich da durch die Hitze reingefahren, aber wir haben dann erlebt, wie gut es war, dass wir reingefahren sind, dass wir dann auch etwas spüren konnten von ihrer Lebenssituation. Das war so gut. Und dann haben wir auch noch eine Gruppe von Frauen kennengelernt. Die hatten alles vorbereitet, die warteten auf uns. Man könnte sagen, sowas wie eine Selbsthilfegruppe von Frauen, die Furchtbares erlebt haben, deren Männer vielleicht ermordet wurden, die vielleicht missbraucht wurden. Und viele noch auch traumatisiert, aber sie helfen sich gegenseitig, sie singen zusammen. Wir wurden mit Lobgesang empfangen, so richtig afrikanisch, wie man sich das vielleicht vorstellt. herrlich, einfach so diese Freude in den Lobgesängen zu spüren, so ähnlich wie wir singen von Jesus, aber in der Kultur der Afrikaner. Und dann haben sie uns empfangen und dann haben sie uns gezeigt, was sie alles machen, wie sie alles produzieren, damit sie was verkaufen können. Sie wollten dann auch Geld zusammenbringen, damit sie eine Hühnerfarm bald errichten mit 500 Hühnern und später noch mehr. Also man merkt bei all dem Leid auch, dass ein Aufbruch ist bei denen, die das alles erlebt haben. Es gibt dann eben Zeichen der Hoffnung. Wir hatten dann diesen Bruder besucht, der mit anderen zusammen so eine kleine Tierzucht anfangen konnte, weil wir ihm helfen konnten mit ein bisschen Geld, damit er damit anfangen konnte. Oder wir haben teilgenommen an einer Lehrstunde für Lesen und Schreiben für Analphabeten. Wir konnten dann sehen, dass schon Einzelne mehr wissen, dass sie allmählich auch lernen, wie die Buchstaben zusammengesetzt sind, wie man lesen lernt, wie man schreiben kann. Ja, das haben wir alles erleben dürfen. Und dann konnten wir noch eine Gemeinde besuchen und auch dort die Freude erleben, die diese Christen einfach verbreiten. Mitten im Leid. Das war mitten in einem armen Viertel, totale Armut, überall Schmutz und Müll und totale Armut. Aber da drin eine Gemeinde, die Gott und Jesus anbetet. Und dann kamen teilweise auch Leute von außerhalb, haben mitgehört. Ein starkes Zeugnis, wir durften das miterleben. Ich finde es schön, wenn wir jetzt einfach nochmal für diese Geschwister in der Zentralafrikanischen Republik segnen. Vielleicht auch für das Team von Open Doors, die dort einen ganz wunderbaren Job machen. Immer wieder jeden Tag auch aufstehen müssen gegen Angst und den Herausforderungen begegnen müssen, dass sie weiter ermutigen können. Ja, vielleicht sage ich eben noch etwas kurz und dann können wir noch ein Lied singen und dann bin ich damit auch schon fertig. Ja? Einfach nochmal kurz, würde mich wie gesagt freuen, wenn viele von euch einfach das mitnehmen auch heute Abend. Wenn ich schon nicht verfolgt werde, hier. Und wenn ich hier die Freiheit genießen darf, dann möchte ich jedenfalls aber eines tun. Ich möchte mich verbinden mit den Geschwistern in der Verfolgung. Ein Pastor, Labib Abanat aus den Palästinensergebieten, hat einmal Folgendes gesagt auf einem Open Doors Tag. Er sagte, es gibt keine zwei Gemeinden auf der Welt. Die Gemeinde in der Verfolgung und die Gemeinde im Urlaub. Es gibt nur eine Gemeinde, das ist die verfolgte Gemeinde. Warum? Erstens hat Jesus gesagt, ihr werdet verfolgt werden. Wenn sie mich gehasst haben, werden sie auch euch hassen. Und es gibt eben nur eine Gemeinde, den Leib Jesu weltweit, in all den verschiedenen Gemeinden und Denominationen, überall da, wo lebendige Christen an Jesus glauben und wissen, dass mein Erlöser lebt. Dort ist Gemeinde, die unsichtbare Gemeinde weltweit. Und ich glaube, vielleicht renne ich dabei euch offene Türen ein, ich glaube, dass Jesus bald wiederkommt. Wir wissen nicht wann, aber ich glaube jedenfalls, dass die Zeit kurz ist. Die ganze Weltsituation spitzt sich so zu. Auch der ganze moralische Verfall. Ich brauche nur sowas nennen wie Gender oder Ehe für alle oder Abtreibung und was auch immer. Jesus kommt bald wieder und wir haben nur noch kurze Zeit. Und ich glaube, alle, die begreifen, dass wir zu einer Gemeinde gehören, nämlich zu der verfolgten Gemeinde, sie werden ihm entgegengehen und dürfen sich freuen auf die himmlische Hochzeit als Brautgemeinde. Und wir sollten begreifen, ich gehöre dazu, ich bin auch verfolgt, weil ein Glied leidet, sagt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 26, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Sind wir bereit, ganz persönlich von unseren Geschwistern zu hören, im Kontakt zu bleiben mit ihnen? Auch wenn es manchmal wehtut, wenn wir mitleiden. Damit wir dann auch uns mitfreuen, wenn ein Glied verherrlicht wird. Wenn ein Glied erlebt, ein Teil des Körpers, das Jesus Freude schenkt und Heilung schenkt und wieder neue Kraft schenkt, dann freuen wir uns auch mit, wenn Menschen zum Glauben kommen durch unsere Geschwister, dann freuen wir uns genauso mit. Das ist die Entscheidung, die wir treffen sollten. Wir gehören zu einer Gemeinde und das ist wichtig, dass wir das auch bewusst so leben. Deswegen nochmal Erinnerung daran, wer konkret beten möchte, lade ich herzlich ein, die Geschwister zu stärken und immer wieder jeden Tag den Lichtschalter einzuschalten, ein Gebet, vielleicht ein Stoßgebet zu sprechen. Jesus bitte, Vater im Namen Jesus, stärke meine Geschwister in Nordkorea oder das Gebetsanliegen von heute oder was auch immer Gott dir dann schenkt. Ich freue mich über viele, viele Beter bei euch und dass Gott noch so viel mehr tun kann, bis Jesus wiederkommt. Ich glaube daran. Lasst uns das tun gemeinsam und vielen Dank für euer offenes Ohr und wünsche euch noch auch eine super Zeit als in der Freizeit, dass ihr viel mit Jesus hier erlebt in seinem Wort. Dankeschön.